Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Peter B. Schumann. Das Verhältnis zwischen Staatsmacht und Kultur ist meist gespannt und besonders konfliktreich in autoritär regierten Staaten. Ein drastisches Beispiel bietet Kuba. Dort hat zwar vor 65 Jahren eine Revolution stattgefunden, ihr Veränderungswille ist jedoch erstarrt. Kuba ist eine der letzten Diktaturen Lateinamerikas. An der Spitze des Widerstands steht heute eine Künstlerin, Tania Bruguera. Die bald 56-Jährige hat sich in ihren zahlreichen Performances mit den Strukturen von Machtsystemen auseinandergesetzt, hat damit oft das kubanische Regime herausgefordert und international Furore gemacht, im letzten Monat erst wieder im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin. Dort hat sie etwas erneut aufgeführt, mit dem sie bereits 2015 in Havanna den Staatsapparat provozierte, eine 100 Stunden lange Lesung aus Hannah Arendts berühmter Studie »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Sie hat ihr selbst wesentliche Erkenntnisse für ihre Arbeit geliefert. Ich kenne Tania Bruguera seit einer ihrer ersten Performances vor 30 Jahren. Tania, wie wurde Hannah Arendt für dich zu so etwas wie einer geistigen Wegbegleiterin?
Yo creo que Hannah Arendt es muy eficiente.
Hannah Arendt ist sehr effizient darin, die Widersprüche, die Strategie, den Mechanismus eines totalitären Machtsystems zu erklären. Das war gerade für mich in meiner konfliktreichen Situation sehr hilfreich. Und leider ist der nationale Autoritarismus heute überall wieder Mode geworden. Besonders gefällt mir an dem Buch, dass sie nicht nur die damalige Sowjetunion kritisiert, sondern auch den Kapitalismus und Imperialismus und zeigt, dass Ähnliches in verschiedenen Systemen geschehen kann.
Deine erste Lesung aus Hannah Arendts Studie fand, wie gesagt, 2015 statt, und zwar in deiner Wohnung. Damit sie auch die Nachbarn hören konnten und für das Regime unüberhörbar war, hattest du Lautsprecher in die Fenster gestellt. Ich glaube, eine derartige Provokation hat wohl noch niemand vor dir gewagt.
Que ya no se puede hacer en Cuba, de hecho. Porque después del decreto 349.
Heute könnte man so etwas auch nicht mehr in Kuba machen. Durch das Dekret 349 wurden alle Aktivitäten zu Hause verboten. Die Situation hat sich verschlechtert. Sie haben gelernt, uns noch besser zu kontrollieren. An meiner Performance haben 2015 auch nur befreundete Aktivisten teilgenommen, die bereits gebrandmarkt waren, für die es kein Zurück mehr gab, weil sie auf der schwarzen Liste standen, so wie ich. Viele kamen aus dem Bereich der Kunst. Und solche Dissidenten fürchtet das Regime besonders. Niemand soll mit ihnen befreundet sein, mit ihnen reden, sie überhaupt kennen. Du darfst noch nicht einmal eine harmlose Zeichnung von einem von ihnen im Internet verwenden. Es ist unglaublich.
Hannah Arendt dürfte allerdings durch deine Aktion in Kuba erst wirklich bekannt geworden sein. Und für dich war sie so prägend, dass es sogar eine Organisation zur Unterstützung der unabhängigen kubanischen Kultur nach ihr benannt hast, das INSTAR, Instituto de Artivismo Hannah Arendt, das Hannah-Arendt-Institut für Artivismus. Wie war das überhaupt möglich, dass du eine der Hauptfeindinnen des Regimes so etwas in Havanna gründen konntest?
Das Problem ist, dass wir Artisten somos dueños de algo que le falta al gobierno y a donde ellos no pueden llegar, que es la imaginación.
Wir Künstler besitzen etwas, das der Regierung fehlt und das sie nie erlangen kann: Vorstellungskraft. Viele solcher kritischer Kulturprojekte sind zunächst mehr imaginativ als real und werden erst mit der Zeit Realität. Und INSTAR gibt es bereits seit 7 Jahren. Zunächst existierte es nur als Idee in meinem Kopf und ich hätte es auch nicht registrieren können, denn das hätten die mir nie erlaubt. Also gibt es auch keine Infrastruktur, nur mein Laptop. Außerdem ist INSTAR eine alternative Institution und ich arbeite gern in alternativen Kontexten, denn ich komme aus einem Land, in dem die Institutionen nicht funktionieren, wie sie sollten. Sie werden hier für Politik und Propaganda missbraucht. Aber das Regime hat inzwischen eine derartige Angst davor, dass es etwas für Realität hält, was so real gar nicht existiert.
Ellos la toman más verídica que uno mismo.
Instar veranstaltet immerhin Festivals der unabhängigen Kultur, wie auf der letzten Documenta, und zeichnet kubanische Kulturschaffende aus. Dennoch verstehe ich nicht, wieso dieses Regime so viel Angst vor deiner Kunst hat.
Ellos utilizaron mucho la cultura al principio de la revolución para establecer un imaginario.
Am Anfang der Revolution haben sie die Kultur dazu benutzt, um eine Vorstellungswelt von dieser Revolution zu schaffen. Und haben dies mit allen Mitteln versucht. Politisch, emotional, musikalisch, literarisch, filmisch. Und es ist ihnen auch wirklich gelungen, affektive Bilder zu gestalten, beziehungsweise Gefühle zu manipulieren. Bis heute glauben sie, dass Kultur im Dienst der Revolution zu stehen habe. Sie werden jedoch nie den Ideenreichtum von Kulturschaffenden erreichen. Außerdem vermögen wir es viel besser, unsere Ideen zu realisieren. Und vor denen haben sie inzwischen geradezu panische Angst.
Nun war die kubanische Kultur immer abhängig von der offiziellen Politik. Es gab Phasen einer größeren Offenheit und meist in wirtschaftlichen Notlagen sehr dogmatische, geradezu stalinistische Zeiten. Welche Möglichkeiten gibt es denn heute überhaupt noch in Kuba, sich als Kulturschaffende kritisch zu äußern?
Wir sind seit 2 Jahren eine Generation von Exilierten. Deshalb kenne ich mich nicht mehr so genau in Kuba aus. Ich weiß jedoch, dass weiterhin alle privaten Veranstaltungen wie Hauskonzerte oder kleine Ausstellungen verboten sind. Und dass das Kulturministerium noch immer die Kulturschaffenden mit finanziellen Anreizen zu erpressen versucht, damit sie in dessen Sinn agieren. Doch eine neue, junge Generation ist im Entstehen. Und die wird uns ersetzen. Sie ist nur nicht mehr so bereit, wie wir, ihr Leben in Kuba zu verbringen, um das Land zu verändern.
Mucha gente ya no es como nosotros, que invertimos toda una vida para cambiar Cuba.
Kann man sagen, dass heute fast alle wichtigen Kulturschaffenden im Exil leben? Von Ausnahmen wie dem Filmregisseur Fernando Pérez und dem Romancier Leonardo Padura mal abgesehen.
Es gibt einen Unterschied zwischen ihnen und den visuellen Künstlern, denn die müssen in die Öffentlichkeit, um beispielsweise ihre Bilder auszustellen oder um aufzutreten, und dazu brauchen sie eine Erlaubnis. Wer einen Film macht, kopiert ihn auf eine DVD und jeder kann ihn sich zu Hause anschauen. Wer einen Roman schreibt, kopiert ihn auf einen USB-Stick und die Leute können ihn auf ihrem Computer lesen. Aber als bildender Künstler muss ich real erscheinen.
Und mit kritischen Bildern ist das sehr schwierig. Gibt es denn noch irgendwelche unabhängigen kulturellen Organisationen?
Ja, die gibt es, und zwar beim Film. Die unabhängigen Filmemacher, die heute die meisten Spiel- und Dokumentarfilme herstellen, und ihre kleinen Produktionsgesellschaften. Die müssen sich allerdings registrieren, und das ist ein langer, komplizierter Prozess. Er ist sogar die zentrale Schwelle. Hier stößt man auf das Recht, und das gehört dem Staat. Selbst kleine Projekte müssen registriert werden. Und wer das nicht tut, gerät in die Zone des Illegalen, und da können sie einen rasch zum Kriminellen machen. So erpressen, manipulieren sie uns.
Du hast die Cineasten erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass sie besonders mobil sind und inzwischen so etwas wie die Avantgarde der kulturellen Opposition darstellen.
Durchaus, und zwar seit geraumer Zeit. Ich wurde zum Beispiel 2014 bei meinen ersten Verhören immer wieder nach der Bedeutung der Cineasten und ihrer Forderung nach einem neuen Filmgesetz gefragt, das sehr wichtig ist. Normalerweise mischen sich die Leute und auch die Kulturschaffenden nur ungern ein. Die Cineasten haben jedoch immer interveniert. Und inzwischen sogar eine ständige Versammlung gegen die Zensur und zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Außerdem war es ihnen gelungen, besonders für junge Filmemacher eine Möglichkeit zu schaffen, ihre Werke zu zeigen. Das Festival des jungen Films. Auch das wurde inzwischen beseitigt.
Gehören diese jungen Cineasten vielleicht zu einer neuen Generation von Kulturschaffenden?
Ich habe das Gefühl, dass es wirklich eine neue Generation in Kuba gibt. Ich kenne ihre Namen noch nicht und auch nicht ihre Werke. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit ihnen das Gleiche geschieht wie mit meiner Generation in den 1990er Jahren, als wir unsere Vorgänger ablösten und eine andere, neue Rolle spielten. Aber im Unterschied zu uns fühlen diese jungen Kulturschaffenden sich nicht mehr den Institutionen, dem Kulturministerium oder dem Filminstitut verpflichtet, wie die Cineasten zeigen. Ich weiß jedoch nicht, ob sie unbedingt im Land bleiben wollen, wie wir, um es zu verändern. Das wird sehr stark von ihrer Beziehung zu den kulturellen Institutionen abhängen. Die bemühen sich natürlich um sie mit besonderen Veranstaltungen, wie sie es immer bei einem Generationswechsel gemacht haben. Das Problem ist nur, sie wollen alles bestimmen, wie der abschreckende Umgang mit den Filmemachern zeigt. Sie bieten keine Möglichkeiten freier Entfaltung. Und was sollen Kulturschaffende ohne alternative Räume machen?
Gerade das seit 2018 herrschende Regime von Präsident Díaz-Canel hat ja alles getan, um die gesellschaftliche Kontrolle zu verschärfen. Ist es eigentlich das Repressivste in der Geschichte Kubas?
Todos han habido mucho represivo, pero en el caso de él es la desfachatez con la que es represivo.
Alle waren sehr repressiv, aber seines ist das Unverschämteste. Denn er hat einen Narkostaat mit einer Negropolitik geschaffen. Das muss ich erklären. Teile der Staatseinkünfte stammen aus dem heimlichen Drogenhandel. Kuba als Transferstation. Und mit Negropolitik will ich ausdrücken, dass das Ausmaß an Toten, die inzwischen diese Revolution kostet, die Dimension der Verzweiflung der Bevölkerung über die Notlage und die Unfähigkeit von Díaz-Canel grenzenlos sind. Er glaubt jedoch in seiner Selbstherrlichkeit, dass niemand etwas von ihm verlangen dürfe. Normalerweise ist unser Volk ziemlich zurückhaltend, nimmt vieles hin. Nur haben in der letzten Zeit die kleineren Proteste stark zugenommen. Auf dem Land hat sich sogar ein ganzes Dorf erhoben, weil sich niemand um die Probleme gekümmert hat. Die Sportler haben protestiert und die Vertretungen der Fabrikarbeiter. Und auf der Straße protestieren immer wieder Wohnungslose. Die Leute haben längst keine Scheu mehr.
Dann war also der große Aufstand von Teilen der Bevölkerung am 11. Juli 2021 keine wirkliche Überraschung, wohl aber dessen spontane Ausbreitung im ganzen Land. Und dabei hat die Information über das Internet eine zentrale Rolle wohl gespielt. Welche Bedeutung hat es heute in Kuba?
Das Internet war wichtig. La gente aprendió.
Es ist sehr wichtig geworden und wurde sofort reglementiert. Den Leuten wurde via Internet eingeimpft, dass sie jahrelang ins Gefängnis wandern, wenn sie in Facebook oder in den sozialen Medien die Regierung kritisieren oder die Leute zum Protest aufrufen. So wichtig wird es von denen genommen, dass sie extra ein Gesetz dafür geschaffen haben, um die Leute zur Selbstzensur im Internet zu zwingen. Dennoch finden die Menschen ausländische Zugänge, über die sie ihre Kritik mitteilen. Wird jemand verhaftet, verfasst ein anderer einen Post in Facebook. Der Neffe meines Nachbarn malte an eine Wand nieder mit Díaz-Canel. Er kam ins Gefängnis und es stand im Netz. Dem Internet kann niemand mehr entkommen. Denn alle haben es.
Ist das Internet ein neuer Freiraum für die kubanische Bevölkerung?
Die Leute sind sich bewusst, dass im Internet protestiert wird. Aber noch wichtiger als diese Funktion finde ich den Archivcharakter, das historische Gedächtnis, das sich ständig bildet aus Videos, Fotos, Texten, Anzeigen. Eines Tages wird es dazu dienen, die Diktaturen, den Totalitarismus und die Repression zu verurteilen. Denn heute ist es oft schwer, die Verbrechen nachzuweisen. Aber das wissen die und versuchen deshalb, es mit neuen Algorithmen zu beseitigen. Ich wollte vor einiger Zeit in einer Präsentation nachweisen, dass der Kulturminister Künstler geschlagen hat. Und es hat mich sehr viel Anstrengung gekostet, die entsprechenden Videos zu finden. Dagegen bin ich Ihnen völlig ausgeliefert, wenn Sie mich im Fernsehen der Pornografie bezichtigen. Sie beschäftigen ein Heer von Leuten, damit dieses Archiv nicht überlebt.
In deinen Werken, den Performances in Havanna, in MoMA, in der Tate Modern oder auf der Documenta 2018 übst du nie Kritik an Díaz-Canel oder den Castro-Brüdern. Warum eigentlich nicht?
A mí no me interesan las personas. Me interesan los sistemas.
Mich interessieren keine Personen, sondern die Systeme. Personen sind auswechselbar. Fidel, Raúl, Díaz-Canel. Das System ist stets dasselbe geblieben oder schlimmer geworden. Solange sich nicht das System ändert, in dem wir praktisch kein Recht haben, interessieren mich die Figuren nicht. Deshalb musste ich zuerst das System verstehen und ich habe lange gebraucht, seine Mechanismen zu durchschauen, wobei mir Hannah Arendt sehr geholfen hat. Sie ist so etwas wie eine Schutzpatronin für mich. Dabei habe ich gelernt, im anderen nicht den Feind zu sehen, sondern jemanden, der seine Art zu denken ändern kann. Nicht jetzt, mit der Zeit.
65 Jahre Revolution sind eine lange Zeit. Kommen wir mal auf das Jahr 2020. Am 27. November versammelten sich Hunderte von Kulturschaffenden vor dem Kulturministerium in Havanna und verlangten vom Minister ein Gespräch über ihre Forderungen. So etwas hatte es doch bis dahin überhaupt noch nicht gegeben, oder?
Zuvor hatten die Cineasten dort schon einmal demonstriert und ein Gespräch mit dem Minister verlangt. Und auch die bildenden Künstler. Die Dimension der Demonstration war diesmal jedoch viel größer. Es haben viel mehr Menschen daran teilgenommen und sie hat viel länger gedauert, vom späten Nachmittag bis nach Mitternacht. Auch sind Leute gekommen, die nie zuvor die Regierung kritisiert hatten und die sich jetzt dem Protest gegen Zensur, gegen die Verhaftung eines Rappers und viele mehr angeschlossen haben. Darunter waren Dissidenten, Leute vom Fernsehen, bekannte Cineasten und Schauspieler. Und die Mütter von zwei Künstlern, die zum Schutz ihrer Söhne gekommen waren. Eine von ihnen trug Uniform, denn sie hatte früher einmal einen hohen Rang in der Armee inne. Diese Frau war sich bewusst, was bei einer solchen friedlichen Protestversammlung durch den Staatsapparat geschehen konnte. Da kann man sich den Grad der Repression vorstellen, der damals herrschte.
Und was kam dabei heraus?
Die Folgen waren ziemlich schlimm. Es dauerte keine 24 Stunden, bis sie die Übereinkunft, die mit dem stellvertretenden Minister geschlossen worden war, brachen. Geplant war, die Verhandlungen fortzusetzen, was nie geschah. Stattdessen bildeten sie einen Wall der Repression gegen die Kulturschaffenden. Sie versuchten, wie immer, die führenden Köpfe herauszufinden und Angst unter allen, die teilgenommen hatten, zu verbreiten. Die Folge? Zwei Jahre später waren viele von uns im Ausland.
Du bist heute für das Regime die kulturelle Zentralgestalt des Widerstands. Was hat man dir nicht alles vorgeworfen? Vaterlandsverräterin, Agentin des Imperialismus, sogar den Versuch eines Staatsstreichs. Warum haben sie dich eigentlich nie für Jahre hinter Gitter gesperrt, wie so viele andere, die nur demonstriert haben?
Agregale todas esas cosas que dijiste, que ahora soy terrorista cultural.
Zu den Vorwürfen, die du erwähnt hast, gehört auch Kulturterroristin. Das haben sie sich neuerdings einfallen lassen, um die Kulturschaffenden zu diffamieren, die ihnen nicht passen. Aber zu deiner Frage. Einer meiner letzten Verhörspezialisten sagte mir einmal auf meine Frage, was mit mir passieren werde, dich werden wir noch nicht wegsperren, denn du bist noch nicht dran. Das heißt, bis jetzt schützt mich mein Name. Wenn ich jedoch mal nicht mehr so bekannt bin, dann kann ich leicht in Ungnade fallen, wie es vor gut 10 Jahren dem großen Menschenrechtler Osvaldo Payá geschah, der bei einem dubiosen Autounfall ums Leben kam.
Fühlst du dich eigentlich im Ausland vor den Nachstellungen des Regimes sicher?
Jede Ausstellung, die ich in einem wichtigen Museum mache, ist eine Lebensversicherung. Denn ich werde das Gefühl nicht los, ich könnte auf die eine oder andere Weise enden. Egal, ob ich auf der Documenta war oder hier in diesem bedeutenden Museum bin. Und manchmal akzeptiere ich eine Einladung nur wegen dieser Überlebensstrategie. Als Künstlerin hätte ich vor 2 Jahren nicht unbedingt erneut an der Documenta teilnehmen müssen. Doch in diesem Fall sah ich mich verpflichtet, den unabhängigen Künstlern eine Plattform zu bereiten. Dennoch fühle ich ständig, dass eine Art Messer über meinem Kopf schwebt. Und auch deshalb mache ich so viele Dinge, die mich schützen. Wenn in den deutschen Medien ausführlich über die Lesung im Hamburger Bahnhof berichtet wurde, dann bedeutet das eine weitere Lebensgarantie.
Vor 2 Jahren hat sich das Regime zur Emigration gezwungen. Und dir ist es dabei gelungen, mit denen einen Deal auszuhandeln.
Hamlet, que fue mi alumno y es como una especie de hijo que tengo.
Hamlet Lavastida. Er war mein Schüler, ist so etwas wie ein Sohn für mich. War 2022 verhaftet worden, wie viele meiner Kollegen. Und auch mir haben meine Freunde wiederholt empfohlen zu gehen. Selbst das Regime wollte mich loswerden und hat mich aufgefordert, freiwillig Kuba zu verlassen. Aber ich wollte nicht. Dann haben sie mich wieder einmal unter Hausarrest gesetzt. Ich war ohne Internet, konnte das niemandem mitteilen. Ich durfte auch keine Einkäufe machen. Ich war völlig isoliert. Niemand hörte mich. Aber ich besaß eine Einladung nach Harvard und zur Documenta. Deshalb sagte ich dem zuständigen Funktionär, wenn ihr mich loswerden wollt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Aber ich gehe unter einer Bedingung. Ihr lasst die Personen auf der Liste, die ich euch gebe, frei. Was mir daran besonders gefiel, es war wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich ihnen eine Forderung abbringen konnte.
Hamlet und die meisten anderen haben sie tatsächlich freigelassen. Sind die vielen Emigranten, die sich vor allem in den USA und in Spanien aufhalten, heute die sichtbarste kubanische Opposition?
Yo creo que después de la salida de los artistas entre 2021 y 2022.
Ich glaube schon. Denn wir Kulturschaffenden, die seit 2021, 22 emigriert sind, haben unsere Kritik im Ausland fortgesetzt. Von hier aus haben wir einen besseren Zugang zu Institutionen, die von Kuba aus schwer zu erreichen sind, wie zum Beispiel die Europäische Union. Viele von uns gehen immer dorthin. Manche wurden sogar eingeladen, um über die Verhältnisse in Kuba zu informieren. Andere gingen zu den Vereinten Nationen. Von Kuba aus können wir denen vielleicht eine Mitteilung schicken. Aber jetzt können wir unsere Kritik auf höchster Ebene persönlich bezeugen. Wenn sie in Kuba protestieren, erklären wir den Menschenrechtsorganisationen die Ursachen, damit sie Druck ausüben. Unser Protest ist sichtbar und permanent.
Wo hast du eigentlich selbst deinen Mut hergenommen, um die ständigen Repressionen auszuhalten und Widerstand zu leisten?
Was für einen Mut meinst du? Ich fühle keinen. Mich ärgert allerdings die Scheinheiligkeit im Machtapparat. Normalerweise setzt man sich in einem Konfliktfall hin und redet über die Probleme, die sie mit einem Werk haben. Aber die kritisieren erst das und dann was anderes, versprechen was und dann verbieten sie es doch. Man kann sich mit denen nicht wirklich auseinandersetzen. Ich pflege klar zu sagen, was ich denke. Und ich habe denen auch gesagt, die Konterrevolutionäre seid ihr. Wer eine Mutter erlebt, die ihren Sohn, der irgendwas Kritisches im Internet geschrieben hat, nicht im Gefängnis besuchen darf, der kann das doch nicht einfach hinnehmen. Die Ungerechtigkeit ist so groß, dass man die Augen nicht mehr verschließen kann, selbst wenn man wollte. Viele kennen heute in Kuba eine Person, der irgendetwas Ähnliches geschehen ist.
Letzte Frage. In Kuba hat es immer wieder große Wirtschaftskrisen gegeben. Anfang der 1970er Jahre zum Beispiel oder in den 1990ern, die sogenannte Sonderperiode in Friedenszeiten. Ist die gegenwärtige Notlage die schlimmste von allen?
Yo no sé si es la peor, es la más desfachatada.
Ich weiß nicht, ob sie die schlimmste ist, aber sie ist jedenfalls die gemeinste. Viele Leute, die aus Kuba kamen, haben mir bestätigt, dass Hunger und Armut noch nie so weit verbreitet waren. Wer jedoch Geld hat, Dollars aus den USA erhält oder im Privathandel verdient, kann gut leben. Das heißt, der Klassenunterschied zwischen denen, die nichts haben, und denen, die alles haben, war noch nie so immens. Früher, vor dieser Revolution, war Kuba eines der fruchtbarsten Länder Lateinamerikas. Heute ist es ein Parasit, der nichts produziert, sondern die Hand aufhält. Es gibt sogar eine neue Klasse von Reichen, die sich wie russische Oligarchen aufführen.
Sagt Tanja Bruguera, Künstlerin und die derzeit bekannteste Exilkubanerin über ihr Land. Gleich im Anschluss Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen war Peter B. Schumann.